Nimmsrad, der Podcast, heute mit
dem letzten Catch-up für 2025 und für immer.
Deshalb hier und heute keine Entweder-Oder-Fragen, sondern deine Lieblingssektion. Nee, wir zwei Abendsternchen, wir zwei Leuchtraketen nehmen eine ganze Folge voller Fahrradjahr-Rückblicke auf. Wir schauen auf Hochs und Tiefs, Verlierer und Gewinner. Erwartetes und Überraschendes und stellen uns als allererstes die Frage, warum ist das unser letzter Catch-up ever, Laurenz?
Weil man aufhören soll, wenn es am schönsten ist. Sissi, weißt du doch.
Das ist deine Antwort, ja?
Nein, das nicht. Also zum Teil.
So speist er mich ab.
Zum Teil stimmt das natürlich. Wir hatten sehr schöne 3 Jahre waren es jetzt, glaube ich.
Crazy.
Machen wir das? Bei wie vielen, wievielte wäre das jetzt?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube so in die 40 drüber. Ja.
Wahrscheinlich stimmt diese Zahl auch mit der Zeit, stimmte die wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr so richtig.
Nee.
Aber ja, es sind einige gewesen. Der wahre Grund ist, dass ich mich künftig noch mehr auf meine redaktionelle Rolle konzentrieren werde. Oder was heißt redaktionell? Auf die Website an sich. Auf unsere.
Du hast Work Overload. Sag's doch, wie es ist. Du hast 2 Kinder und Work Overload.
Ja.
Du passt keine Sissi mehr rein. Nein, ist ja auch okay. Ich hoffe, dass wir zumindest einmal im Jahr so ein Catch-up machen werden. Das wäre sehr schön.
Das ist eigentlich immer zu Weihnachten mit dem Weihnachtspullover.
Stimmt, du hast auch einen Weihnachtspullover an. Ich nicht. Und es wird ausgeglichen durch mehr Industry Insights mit Alex Tusbas.
Genau. Wir haben uns halt auch angeschaut, was begeistert die Leute und wo kriegen wir die meisten Zuschriften nach den Folgen, ja, sei es positiv oder negativ. Und das sind ja natürlich die Interviewfolgen mit vielen spannenden, wechselnden GesprächspartnerInnen und die Industry Insights mit dem Alex. Und genau, das wäre natürlich klasse, wenn davon mehr kommen würde.
Ja, Alex schaut schon mit den Füßen. Dann starten wir doch rein in den Rückblick auf das Jahr 2025. Was hat dich in diesem Jahr besonders überrascht, Laurenz?
Mich besonders überrascht? Es gab ja einige Überraschungen, Insolvenzen, solche Dinge. Aber die Geschichte mit der Eurobike hat mich schon sehr überrascht. Die Geschichte, die jetzt ja auch noch kein Ende gefunden hat oder nicht, also ne? Aber noch davor hat mich eigentlich die Eurobike an sich noch irgendwie mehr überrascht. Ich war ja wieder da. Impressionen, Highlights, aber auch vor allem Neuheiten und einfach Sensationen einzufangen. Und das, das war einfach auf einem historischen Tiefstand so angelangt, dieses Sensationelle und auch so generell die Stimmung dort. Das hat mich erstmal überrascht. Dann hat mich aber trotzdem überrascht, was danach kam. Also das war, ich glaube, da hat wirklich kaum jemand mit gerechnet, dass es dann so ein Knall gibt.
Ja, steht auch bei mir drauf, Eurobike-Eklat. Ich habe überlegt, ob das vielleicht daran liegt, dass man das, was jetzt zum Ende des Jahres da ist, noch präsenter im Kopf hat als Dinge, die über das Jahr passiert sind. Das muss man sich ja bei so einem Jahresrückblick immer fragen. Aber ich glaube schon, das war so dieser Moment, wo ich am meisten gestutzt habe und gedacht habe, ist das jetzt hier der 1. April-Scherz im Oktober? Und ja, it's not resolved yet. Vielleicht wird das auch nicht mehr passieren. Das wissen wir nicht. Wir sind jetzt eben so ein bisschen im Wagen. Und ja, was die Eurobike selbst anbelangt, das hat mich eigentlich nicht überrascht, wie es halt so ist, wenn man mal so ein bisschen betrunken ist, kommt die Katerstimmung und die sollte einen eigentlich nicht überraschen, wenn man aufsteht und sagt, hoi. Nach den Jahren des Höhenflugs und auch des Verwöhntseins, der Fall, das ist jetzt also ja schon seit einigen Jahren so angekündigt und das hat nicht nur mit der Messe zu tun, sondern mit der ganzen Industrie. Du hast es angesprochen mit den Insolvenzen, dem Problem mit der Marktbereinigung, wenn man das so schrecklich ausdrücken möchte. Was hat dich in diesem Jahr besonders beeindruckt?
Magst du mal beginnen?
Du musst noch überlegen.
Nee, nein.
Okay, dann
Aber
beginne ich.
Wir machen jetzt mal abwechselnd.
Sehr gerne. Also, was mich wirklich beeindruckt und gefreut hat, war, als berichtet wurde, dass Helsinki tatsächlich ein Jahr hinter sich hat, der Vision Zero. Also, Helsinki hat als Großstadt, als Hauptstadt Vision Zero erreicht. Ein Jahr ohne Verkehrstote, das ist einfach super. Das ist das, wo man immer sagt, das ist einfach nicht möglich. Das ist eine Vision, eine utopische Vision, die niemals erreicht werden kann, aber die man sich als Ziel setzen kann. Und dann kommt diese Stadt daher, hat Zone 30 und eine gewisse Mobilitätspolitik und es funktioniert.
Und das meint
bedeutet
ja nicht,
dass
nur,
es dauerhaft ist, aber es ist einfach ein Exempel.
Gemeint sind dann nicht nur keine toten Radfahrende, sondern generell
Verkehrstote.
Null. Also vom Auto überfahrene, zu Fuß
Vision
gehende.
Vision Zero.
Ja.
Ja. Da sind auch Fußgänger dabei.
Utopie.
Hunde weiß ich jetzt
eigentlich.
Nicht, aber ja.
Wahnsinn. Ja.
Regenwürmer, Schnecken.
Und
dafür
trotzdem,
kann ich mir meine Hand nicht ins Feuer legen.
Und trotzdem beim Copenhagenize Index nur auf Platz 6. Ein Platz vor Münster.
Ah, Tatsache.
Ja. Aber über
ja,
den,
ich glaube, man
über den
braucht
Sprecher vielleicht später.
So Exempel, um zu sehen, was alles möglich ist.
Ja.
Weil
ja,
das ist
das
ja
ist
wirklich
tatsächlich
so,
sehr
wie oft habe ich schon mit einem Bekannten, der bei BMW für den Mobilitätswandel zuständig ist, unter anderem schon darüber gestritten, dass Zone 30 durchaus einen Unterschied machen könnte, weil er behauptet, das macht, das ist dann auch gerade wurscht, so ungefähr. Nee, es hilft.
Zone 30 überall und E-Bikes 30 km/h schnell. Das wär's. Ich glaube, dann würde das sehr schnell in greifbare Nähe rücken mit den. Naja gut, dann gibt's noch die toten Winkel und andere
da gibt's noch ein paar Sachen,
Problematiken.
ja, natürlich.
Aber wenn sich das so
Digitalisierung.
annähern würde, angleichen würde mit den Geschwindigkeiten.
Entsprechende Infrastruktur natürlich vorausgesetzt. Absolutely. Cool.
Mich
was hat dich denn beeindruckt?
Ich habe natürlich viele Sachen beeindruckt und wie du das auch eben schon sagtest, am Ende des Jahres ist es immer schwierig. Aber ich habe tatsächlich eine Sache gefunden, die ziemlich zu Beginn des Jahres doch eigentlich stattfand oder zumindest zu Beginn der Saison. Mich hat die Cycling World beeindruckt. Also wie auch schon im Vorjahr, da war das jetzt mindestens genauso stark, aber einfach mit dem Vibe, der da herrscht, mit der Highlight-Dichte, tolle Aussteller, Wetter hat auch wieder gepasst und coole Location. Also das hat wieder super Spaß gemacht, von dort, also einfach die Messe zu erleben, von dort zu berichten, Fahrräder zu testen, fand ich sehr cool. Und jetzt vor allem rückblickend so im Kontrast zu den zu Eurobike habe ich das schon beeindruckt, was aus der Messe geworden ist und ja, bin da auch in einer
guten
Dinge.
Glaubst du, im kommenden Jahr schwuppt ja die Cycling World so ein bisschen in die Stadt hinein und auch in den Bereich B2B.
Genau, das war jetzt zuletzt, ja.
Wird da die Stimmung erhalten bleiben? Schafft das die Düsseldorfer Gang, die Cycling World größer zu machen und auch in den B2B-Bereich zu tragen? Und kann man im B2B-Bereich auch so eine Stimmung generieren? Also ich kenne die Sales-Leute und ganz ehrlich, die können schon gut Party machen, aber die können auch wahnsinnig gut jammern und sind Excel-driven und Zahlen-driven und sind jetzt nicht leuchtende Augen bekommen, weil hier das und das schaut doch geil aus.
Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, das bleibt halt abzuwarten, ne, ob da jetzt irgendwie zu viel Eurobike reinkommt dadurch. Also so, ja.
Das klingt schon sehr negativ, wenn da so viel Eurobike rein.
Nein.
Die Eurobike kann schon auch sehr viel Spaß machen. Aber
ja.
Es ist natürlich, es ist ein Unterschied, ob eine Messe B2C orientiert ist oder B2B orientiert
aber,
ist.
Aber also diese, also. Die News mit der, dass sie da sie machen in der Stadt einen zweiten kleinen Messestandort auf oder so war das. Oh, das heißt Messestandort. Also es ist jetzt ja nicht, es bleibt ja auf dem Areal Böhler, oder? Frage.
Genau,
ich
es
hab,
wird
ich hab das nicht
erweitert,
genau.
Expansion, genau.
Ja.
Huh.
Ja.
Wir werden sehen. Ende März, glaube ich, 2026, nicht mehr allzu weit hin.
Die Euroberg hatte das ja auch, dass sie schon im ersten Jahr und auch danach hatte sie ja immer auch Aktionen in der Stadt. Ich habe davon immer eher weniger mitbekommen. Also auch im Sinne von, dass mir irgendwie da jemand von erzählt hat, dass er dort gewesen sei. Oder?
Zu wenig Frankfurter, ja. Cool. Wer ist denn dein Verlierer des Jahres? Jetzt darfst du wieder beginnen.
Ich fand das jetzt sehr, sehr gemein, das an einer Person, aber das war wahrscheinlich auch nicht gefragt, festzumachen.
Nee.
Fallen einem natürlich vielleicht auch welche ein. Da habe ich wirklich jetzt lange drüber nachgedacht und bin aber, glaube ich, bin zu einem guten Punkt gekommen, mit dem ich vor allem auch niemandem zu nahe trete oder beleidige.
Hättest du eine Person gehabt?
Nein, aber also, oder Akteure im weitesten Sinne in der Industrie oder sowas, ne? Da fällt einem natürlich viel ein.
Anzeigenkunden meinst du? Du willst mit diesem langen Gestöpsel möchtest du sagen, ich möchte keine Anzeigenkunden beleidigen, aber
nein, ich finde, dass die Radinfrastruktur, ja, und die Radverkehrspolitik, also auch so das große Thema von unserem Podcast hier von IMSRA verloren hat in diesem Jahr erneut, nachdem es ja 2024 schon einfach eine Änderung der Prioritäten, der politischen Prioritäten gab und Kürzungen gab und es einfach viel mehr um ja andere Themen, Verteidigung, Energie ging, hat sich das halt dieses Jahr fortgesetzt und es gab, es wurden Lastenradförderungen gekürzt zum Beispiel, Bauprojekte wurden eingestellt, also infrastrukturelle Projekte, natürlich, also es ist natürlich jetzt auch nichts passiert, es gibt Leuchtturmprojekte, es gibt Kommunen, wo nach wie vor was passiert, aber das ist halt die Frage auch zu nutzen, um da ein bisschen, ja, Stimmung zu machen. Also da das Thema, das hat schon verloren, leider wieder. Ja, ja.
Deine Worte in des Koalitionsohren. Ich habe da auch noch einen Punkt dazu. Ja, mein Verlierer dieses Jahr ist eigentlich, dachte ich mir, ja, es ist wieder sehr, sehr zeitnah, aber symbolisch für so einiges, was dieses Jahr passiert ist, das aktuelle Scheitern des Porsche E-Bikes. Hast du das mitbekommen?
Ich habe es mitbekommen, ja. Tatsächlich habe ich es auch immer so ein bisschen, weil da Bekannte aus der Branche beschäftigt waren, zwar ja immer so ein bisschen, weiß nicht, super viel mitbekommen, aber man hat schon mitbekommen, ah, okay, der ist jetzt auch dort und da formiert sich ein Team und da wird ein Büro und so weiter. Und ja, von daher habe ich es ein bisschen verfolgen können oder wusste halt, dass da was ist, ja, und habe es dann jetzt natürlich auch direkt mitbekommen.
Dann erklären wir es vielleicht nochmal ein bisschen. Wir haben ja vor ein paar Jahren berichtet, ich glaube 2022 war das, sehr, sehr sicher war das 2022. Da gab es zwei Joint Ventures zwischen Porsche und Ponoc. Und Ponoc ist ein Teil von Pon Holding. Pon Holding. Und zu Pon Holding gehört unter anderem auch, abgesehen von größte Volkswagen-Importeur seit den, glaube ich, 40er Jahren in den Niederlanden, auch Santa Cruz, Focus, Kalkhof und so weiter und so fort, Urban Arrow auch. Und es gab eben zwei Joint Ventures. Und das eine Joint Ventures bezog sich auf Porsche E-Bike Performance. Damals hat ja auch Porsche gerade Fazua gekauft und ist dann in die Fazua-Ecke hier in Ottobrunn vor den Toren Münchens gezogen und hat eben Porsche E-Bike Performance gelauncht. Und das andere Projekt bzw. Joint Venture war P2 E-Bike und die saßen in Stuttgart. Und die sollten eben entsprechend Räder entwickeln. Und ich habe es nochmal rausgesucht, was damals in der Pressemitteilung stand. Ich lese vor, Moment. Das erste Joint Venture soll eine künftige Generation von hochwertigen Porsche E-Bikes entwickeln, herstellen und vertreiben. Das zweite Unternehmen wird sich auf technologische Lösungen für den schnell wachsenden Markt der Mikromobilität konzentrieren. P2 E-Bike, P2 E-Bike wurde jetzt eben aufgelöst. Das heißt, Porsche wird nicht E-Bike-Hersteller. Und das, ja, it sums it all up, ja. Die Geduld der Branchenquereinsteiger, die jetzt nicht aus China kommen, muss man klar sagen, ist eben an einem Ende dieses Jahr sehr deutlich. Wobei die chinesischen Quereinsteiger ja auch noch Kapital zu haben scheinen. Und wenn man so auf Porsche blickt, Porsches Aktienkurs 2025, year to date, ist irgendwie 20% im Minus vom IPO. Der ist ja auch noch nicht so lange her, ist über 40%. Also da ist der Geduldsfaden dann auch schneller gerissen als bei den Chinesen, muss man dazu sagen. Und ja, interessant. Und ich weiß nicht, wie plötzlich. Es wurde ja berichtet, dass es dann doch sehr plötzlich auch für die Beteiligten war, die dort eben hingewechselt sind und versucht haben, ein Team aufzubauen bzw. ein Produkt zu entwickeln. Es wird kein E-Bike von Porsche geben.
Es war zumindest,
aber unabhängig von Porsche E-Bike Performance, muss man sagen. Also die Motorenentwicklung geht weiter. Porsche Fahrrad, E-Bike nicht. Next.
Passt.
Wer ist dein Gewinner, deine Gewinnerin des Jahres?
Ich glaube, ich hatte angefangen eben, ne? Ich glaube, du bist wieder dran.
Bin ich wieder dran? Also letztes Jahr hatte ich ja die Frauen, so generell im Sport. Und das ging dann so von Tour de Femme bis zu Rampage mit Robin Gums. Und das kann ich natürlich dieses Jahr wieder unterstreichen.
Ja,
ansonsten,
erste Rampage mit Wertung, gell, für die.
Ja.
Für die Frauen.
Und crazy, also ich schaue die Rampage wirklich nur so hinter vorgehaltenen Händen an und gerne auch erst dann, wenn ich weiß, es ist nicht viel passiert, oder ich schaue die Sachen an, wo nicht viel passiert ist.
Das muss ich mir merken, das muss ich auch mal machen. Dieses Jahr gab es da durchaus sehr heikle Situationen. Wir haben sogar ein bisschen mit der Familie geschaut und dann ging es ins Bett und kurz danach stoppte die Übertragung, weil der Adolf Silver nicht mehr aufgestanden ist. Also im Nachhinein gucken ist, glaube ich, schlau, ja? Klug.
Mache ich bei der Abfahrt auch, bei Ski Alpin,
ja?
Wenn ich es dann noch schaue.
Das,
ich habe noch immer Bilder von dem durch die Luft fliegenden, paar Mal aufschlagenden Axel und Swindell im Kopf. Aber wer ist meine Gewinnerin? Dieses Jahr, ich habe mich entschlossen für alle, die nicht jammern, sondern agieren. Und damit
trotz
meine
Kürzungen.
Ich, trotz Kürzungen, trotz allem, trotz all dem, was da draußen und dieser verdammt schlechten Stimmung, die so geschürt wird. Weil ich habe mit vielen Leuten gesprochen dieses Jahr für unterschiedlichste Projekte, also auch in der Fahrradbranche. Und ich kam über HändlerInnen, die so positiv waren, die gesagt haben, also, ich muss sagen, ich habe kein Problem. Ich bin gut aufgestellt. Ich habe eine toll laufende Werkstatt. Ich bin einfach nach vorne orientiert und bei mir läuft's, ja. Und sich überhaupt nicht in dieser allgemeinen Stimmung einreihen konnten. Und genauso, und dann komme ich jetzt vielleicht auf das, was du vorhin gemeint hast, möchte ich mal voranstellen, all diejenigen, die eigentlich am meisten geprügelt werden oder sehr, sehr viel geprügelt werden und dabei im Hintergrund um jeden Millimeter für uns kämpfen, nämlich die Leute bei der Stadt und bei den Kommunen. Und ich finde schon, dass man jetzt aktuell, also auf Papier ist es gekürzt worden, aber aktuell auf der Straße sieht man, was die letzte Zeit geackert wurde über die Jahre. So zumindest in München, ich sehe wöchentlich die Erfolge und ich bin da sehr, sehr dankbar für. Für mich sind das HeldInnen. Ja, die setzen sich so brutal ein und werden dafür überhaupt nicht gefeiert.
Ja, da gehe ich zu 100% mit. Also da, ich hab tatsächlich auch hier noch den Gegenpart zu, ja, dem Verlierer, die Radmobilität an sich oder die Infrastruktur. Genau, als Gegenpart dazu habe ich auch genau die Kommunen, in denen nach wie vor was geht. Ich habe auch es mal ein bisschen expliziter gemacht. Was mich zum Beispiel sehr beeindruckt hat oder was hängen geblieben ist, dass jetzt halt dieses Jahr zum Beispiel in der Stadt Tübingen, die natürlich eine, ja, auch irgendwo eine besondere Position hat durch einen Bürgermeister, der irgendwie auch radverrückt ist und auch sonst ein bisschen verrückt. Da wird dieses Jahr die vierte beheizte Radbrücke gebaut. Also die befindet sich jetzt gerade noch im Bau, da wurden die Teile gesetzt. Dieses Jahr, letztes Jahr wurde eine eröffnet mit auch viel, ja so, hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Explizit Kommunen, Städte zu nennen, wo es dem was geht. Interessant fand ich auch in dem Zusammenhang der Kopenhageneis Index dieses Jahr mal wieder veröffentlicht wurde. Ich glaube, nach 2-3 Jahren Pause oder sowas. Das wird von einer Agentur, was ist es eigentlich, ne? Immer mal wieder erhoben, verschiedene Kriterien, verschiedene Daten werden da ausgewertet und dann geht es halt um die fahrradfreundlichsten Städte weltweit. Da ist Deutschland zum Beispiel mit Münster auf einem starken 7. Platz vertreten, also direkt nach Helsinki, Vision Zero Helsinki. Ist auch so ein Beispiel. Gut, da wohnt zwar mein Bruder, ich weiß jetzt trotzdem nicht, wie es aktuell mit aktuellen infrastrukturellen, mit dem Fortschritt da ausschaut, aber da lässt es sich schon immer gut rapfahren. Und da kommen
in
auch
Helsinki
kaum,
wohnt dein Bruder. Ich dachte, der wohnt in
Helsinki,
Paris.
In Münster. In Münster.
Ich dachte, der wohnt in Paris.
Nee, das ist der andere, ja. Der wohnt in Paris.
Ja, okay, das ist der Tattoo-Künstler.
Mhm. Ja. Genau, um mal zwei zu nennen. Ich habe noch eine weitere Stadt, aber die muss ich mir ein weiteres positives Beispiel.
Ich weiß gar nicht, ob wir unseren nächsten Punkt dann bringen können, weil ich hätte da ja, gab es eine Stadt, Kommune oder eine mobilitätspolitische Entwicklung, die dich besonders begeistert oder enttäuscht hat? Da geht das ja fast rein.
Da geht es voll rein. Und da kommt dann mein drittes positives Beispiel.
Willst du das gleich ausführen oder soll ich erst den Spannungsbogen?
Nee, kann ich gerne machen. Mhm. Ist ja auch eine super Überleitung zu unserer gar nicht geskripteten Reihenfolge hier. Und zwar bin ich hier positiv geblieben und ich möchte nur nicht auf die Enttäuschungen eingehen. Sondern es gibt hier ein ganz regionales Beispiel für eine Stadt, in der sich die Investitionen in die Radinfrastruktur der letzten Jahre jetzt aktuell positiv auswirken. Und das ist tatsächlich Frankfurt. Also ein F in FFM steht auf jeden Fall für Fahrradklima. Und zwar, wir hatten hier im Podcast auch schon drüber gesprochen, Frankfurt als die fahrradfreundlichste Großstadt im ADFC Fahrradklimatest. Ausgezeichnet.
Was mich auch gar nicht wundert, muss ich sagen. Ich war jedes Jahr begeistert, wenn ich jetzt in Frankfurt war, was ich da Jahr für Jahr getan
habe. Die Fortschritte sind sehr stark, ja. Und es gab zum Beispiel Fahrradstraßen, die extra umgewidmet wurden und wo es jetzt ganz, ganz sichtbare Erfolge halt, messbare Erfolge zu verzeichnen gab. Wir hatten da auch drüber berichtet, der Radverkehr auf dem Grüneburgweg und dem Kettenhofweg hat sich vervierfacht und Autoverkehr ist zurückgegangen. Also das, hätte man vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch nicht gedacht und sticht für mich auf jeden Fall bei dem Punkt heraus.
Sticht Berlin aus. Das ist nicht so schwer. Ich war schon lange nicht mehr in Berlin. Ich möchte da jetzt gar kein so ein krasses Urteil fällen. Und vielleicht will Berlin auch nicht sexy sein. Weil Fahrrad und diese Art der Infrastruktur macht eine Stadt attraktiv. Vielleicht möchte Berlin nicht attraktiv sein. Weißt du, es hat ja auch was mit Image zu tun. Und so dieses Gegenpositionieren und nee, das wollen wir nicht. Kann ja sein. Lass uns nicht zu attraktiv werden.
Schon alle da.
Eben, stell dir mal vor, da kommen noch mehr. Das wollen wir nicht. Enttäuscht und gleichzeitig auf skurrile Art und Weise begeistert hat mich dieses Jahr die neue Regierung. Also im Koalitionsvertrag war die Radverkehrspolitik ja mit einem Satz vertreten. Und dann, und das war so ein bisschen surreal, kommt es zu diesem Antrittsstatement von Patrick Schnieder, unserem Verkehrsminister. Weißt du noch, wie sein Spitzname lautet?
Der Eiffelturm.
Der Eiffelturm. 2 Meter groß und aus der Eifel. Patrick Eiffelturm Schnieder. Und dann meinte er in diesem Statement und auch auf LinkedIn ganz plakativ irgendwie kommuniziert, dass er den Radverkehr zur Chefsache erklärt. So richtig greifbar, was er damit meinte, wurde es nicht. Alle Erklärungen danach, also ich habe da für mich den Schlussstrich gezogen, dass es bedeutet, die Städte und Kommunen dürfen sich sehr, sehr gerne für den Radverkehr engagieren. Was sie ja jetzt auch tun und durch die Änderung der Straßenverkehrsordnung auch möglich ist, ja. Aber die Arbeit, die läuft halt wirklich unten. Die läuft wirklich unten. Und da ist nichts Chefsache. Da ist nicht irgendwie irgendwas ins Rollen bringen und weiter vorantreiben. Und naja, finanziell bluten nicht nur Fahrradfahrenden und ihr Wunsch nach Infrastruktur, sondern ja auch die Bahn und vieles andere. So ist es nun mal.
Vielleicht wollte er damit einfach nur sagen, dass er auch selber gerne Fahrrad fährt. Er fährt halt auch selber gerne mal zum Bäcker oder so.
Chefsache eben. Ja. Das Fahrrad ist bei mir auch Chefsache, weil ich selbst auf dem Fahrrad bin und ich bin der Chef. Ja. Also so eine Sache ist es. Was war dein Eurobike-Highlight 2025?
Eureka. Mein Highlight auf der Eurobike. Ich hab zwei Sachen, die mir, oder also auf der Eurobike selbst, hat mich das neue SUV-E-Bike von Orbea begeistert, das Muga, weil das ein sehr, ja, das ist ein SUV-spezifisches Bike ist, was sie da gebaut haben, also wirklich mit dem Fokus auf urbaner Mobilität, aber auch hohem Freizeitnutzen, vollgefedertes, komplett ausgestattetes Bosch E-Bike mit Ketten- und Riemen-Optionen, Antriebsoptionen. Also da ist an alles gedacht worden und sieht auch ziemlich cool aus. Man sieht den Dämpfer nicht, den hinteren, der ist so versteckt. Und das war so wirklich auch eine Neuheit, die zu Eurobike präsentiert wurde. Das ist ja sowieso inzwischen eher selten. Und sie haben das auch gerade so mit Ach und Krach noch geschafft. Das war alles ein bisschen knapp. Präsentation war auf der Eurobike selbst, hat aber, ja, glaube ich, den gewünschten Effekt erzielt. War ziemlich cool. Eine zweite Sache, wo wurde auf der Eurobike präsentiert, glaube ich auch zum ersten Mal, habe ich da auch wahrgenommen. Aber wie cool das tatsächlich ist, habe ich erst später im Test gemerkt. Und zwar diese Shimano Q-Auto Schaltung, also die automatische Schaltung für muskelbetriebene Fahrräder, die mit einem Dynamo funktioniert, die mit einem Dynamo den Strom für den Stellmotor generiert, der dann automatisch schaltet. Das ist ja auch erstmal so, also wie genial das eigentlich ist, checkt man erst so, wenn man sich das mal so ein bisschen durch den Kopf hört, weil wenn man jetzt hört, automatische Schaltung ist jetzt an sehr vielen E-Bikes dran. Ja, aber es ist eben nicht für E-Bikes, es ist für normale Stadträder. Und wir haben das an einem solchen leichten Stadtrad getestet und es hat super funktioniert und es ist sehr, sehr komfortabel. Und das war auch genau. Auf der Eurobike habe ich es zuerst mal gesehen.
Cool, ich gehe genau in die andere Richtung. Das ist ja für mich alles, was zu komplex wird und ach, ich weiß auch nicht, zu anfällig,
ja,
vielleicht auch zu unnötig. Die Industrie für mich zum größten Teil tatsächlich in die falsche Richtung sich bewegt und dann kommt sowas wie Estländer von Ampler und sagen, wir bieten hier eine Ladeoption für unser Nova mit USB-C-Kabel.
Ja, das simple. Ist der Wahnsinn. Das stimmt. Simple. Das ist eigentlich auch.
It takes genius to make it simple. Ja, naja, alter Spruch. Und die Industrie juckt's null.
Es liegt halt so auf der Hand, ne? Also vor allem jedes Gerät hat das jetzt so langsam, aber sicher. Warum die E-Bikes noch nicht? Also jetzt ist es so, ich habe das halt auf der Cycling World schon bestaunen dürfen.
Ja, ob jetzt Eurobike oder irgendwo
nicht so auf dem
anders,
Zettel, aber es ist ja großes Highlight.
Und also wie gesagt, ich habe das Gefühl, die Industrie sieht das nicht, dass es sich einfach in eine Richtung bewegt, die ja auf Komplexität und ja schwierige Handelbarkeit oder Anfälligkeit ausgerichtet ist. Und dass das überhaupt nicht die Zielgruppe trifft. Also wenn man die Zielgruppe erweitern möchte, dann nicht damit.
Ja, und vor allem,
aber
wenn man so die
damit
Zielgruppe
kann ich
so...
orientieren. Das kommt nicht an, ja. Egal bei wem.
Wenn man die Zielgruppe dahingehend erweitern möchte, dass irgendwie so jeder sollte doch ein E-Bike nutzen. So, jeder fährt ja auch Auto oder Bahn. Jeder sollte ein E-Bike nutzen. Dann ist es so schlau, das Kabel zu nehmen, was eh jeder hat.
Ja, und ein leichtes Rad zu bauen. Weißt du, ein leichtes Rad.
Ja.
Nicht, es ist doch wurscht, es ist ein E-Bike, das kann ruhig noch ein paar Kilo hier vertragen, da können wir noch Zeug reinstopfen. Nein, nein, lass das doch einfach. Aber gut, jeder findet seins, dank Ampler. Das ist schon richtig gut gemacht. Welchen großen Trend konntest du ausmachen in 2025?
Da habe ich tatsächlich nichts wirklich Neues ausmachen können. Ich sehe, dass die Automatisierung von Schaltungen und von Motoren weiter voranschreitet, also dass da Hersteller dazu gekommen sind, zum Beispiel jetzt kürzlich Shimano hat mit Bosch kooperiert oder kooperiert jetzt auch mit Bosch. Es gibt jetzt die die automatische Schaltung in Kombination mit dem smarten System. Das war vorher den Shimano-Motoren vorenthalten, genau. Aber das ist eine Entwicklung, die sich jetzt schon über die letzten fünf Jahre so ungefähr vollstreckt.
Habe ich auch.
Aber da geht's weiterhin, ja.
Ich habe auch die Digitalisierung als so das Ding, das sich halt einfach weiterentwickelt, glaube ich, fast ein bisschen wieder an Fahrt verloren hat, wie so alles an Fahrt verloren hat, weil man Angst hat, sich zu entwickeln, wenn man zu wenig Kapital hat und da auf die Handbremse steigt. Und ansonsten auch ein Trend, der sich weiter fortgesetzt hat, ist Selbstmitleid. Aber was soll ich sagen, wir sprechen hier ja von einer männlich geprägten Branche und da ist das, glaube ich, einfach der unterliegende Grundton. Das ist einfach, muss man sich damit abfinden.
Was dran sein.
Ja, also, definitiv. Welches Thema wird 2025 keine große Rolle mehr spielen?
Sag du.
Also ich glaube, dass ein paar Marken 2025 nicht mehr groß Thema sein wird. Werden zum einen Sushi.
Hat die sind ja jetzt schon kein Thema mehr. Oder
Insolvenz angemeldet und ja.
Okay.
Ja. Genau. Und zum anderen glaube ich auch, dass YT-Bikes nicht mehr das sein wird, was es einmal war. Das ist jetzt auch schon nicht mehr. Aber ich glaube auch, dass da so ein Comeback-Gedanke. Aber ist nicht der urbane Bereich, ist Mountainbike-Bereich.
Deswegen glaubst du wirklich, dass das irgendwie nicht funktionieren wird?
Also ich habe jetzt da nicht wahnsinnig Hoffnung drin.
Neues Rad sogar, glaube ich, schon gezeigt jetzt.
Ja, aber Herr Flossmann ist jetzt, glaube ich, relativ allein. YT USA gibt es nicht mehr. Das Ganze wieder zu lancieren. Ich weiß nicht, wie groß das Team noch ist.
Glaube ich
in
auch
der
noch ein paar
aktuellen
offene
Zeit.
Es gibt noch ein paar offene Rechnungen, glaube ich, von Herstellern, die sich über mehrere.
Also good luck, wirklich.
Ja.
Das sehe ich jetzt sehr schwer. Was wird für dich 2025 keine große Rolle mehr spielen?
Ja, du bist schlau, du hast das jetzt. Ich habe das irgendwie, weil ich bei der Frage davor auf Technologien gegangen bin, ich das jetzt irgendwie auch aus dieser Warte aus betrachtet. Und bin aber eigentlich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher bei dem, was ich sage, aber ich glaube tatsächlich solche Bikes wie das Ampler zum Beispiel, also so Light Support, also so ganz leicht Light Support E-Bikes, weil die stärkeren Motoren jetzt ja auch langsam leichter werden. Aber das ist wahrscheinlich auch, das ist mir zu heikel für einen Hot Take.
Ich glaube, du denkst zu sehr in die irgendwie so eine komplizierte Mountainbike-Performance-Richtung. Also denk doch an die Menschen, die einfach jetzt hier ein Fahrrad kaufen wollen, für den urbanen Bereich pendeln wollen, die Dinge zu transportieren haben vielleicht, aber auch vielleicht einfach nur mit Rucksack fahren und das Fahrrad irgendwo rauf und runter tragen müssen. Also ich würde mir kein schweres Rad irgendwie kaufen für die Stadt, wo ich nicht weiß, wo stelle ich es ab, wie stelle ich es ab. Dann natürlich gibt es jetzt inzwischen die Sicherheitsoptionen, die Lösungen mit GPS-Tracking, mit Diebstahlschutz und so weiter und so fort. Das wird sicherlich auch Fahrt aufnehmen. Aber trotzdem ganz generell, wenn ich hier mit Leuten spreche und gerade auch Frauen, das ist, also Cargo-Bikes sind schon schwer genug.
Ich grenze das nochmal ein. Ich glaube, dass diese Mitte, weiß ich nicht, so 60 Newtonmeter und dann doch relativ großer Akku und relativ schwer, das wird sich langsam verabschieden. Aber das ist eine Motorsparte, die jetzt im urbanen Bereich jetzt noch nicht so weit vertreten war, in manchen Trekkingrädern. So, okay, stimmt, du hast mich überzeugt. wir brauchen schon diese Urban Bikes mit einem Nabenmotor vielleicht und so ein
Wie viele Kilometer fährst
so
du in
Mini,
der Stadt hin und zurück? Ja.
Mini-Akku reicht da, ja.
Nur weil die Light-EMTBs nicht so ziehen, wie man es gedacht hat, weil die draußen Mountainbike-Fahrenden 50 plus, 100 plus Kilo Männer
richtig, und das sind ja
sagen,
eben diese mittleren Motoren, ja. Also nicht Mittelmotoren, sondern mittelstarken Motoren, ja, stimmt.
Wir müssen das
ja,
auf jeden Fall einmal im Jahr machen, wenn wir so kleine Predictions machen. Müssen wir zurückblicken. Nicht, dass wir es machen würden, aber vielleicht schreibt da jemand von euch da draußen mit. Gerne auch mit eigenen Tipps. Wir greifen das auf. Wir laden auch gerne Leute ein, die sagen, ich habe da ein anderes Wörtchen mitzusprechen. Sport allgemein hatte ich noch so eine Sektion. Und zwar, was war dein schönster Radride 2025?
Das kann ich ganz genau benennen.
Ach, schön.
Denn es gab jetzt auch nicht so super viele. Ja gut, ich fahr täglich Fahrrad und es gab echt viele Kilometer. Unser privates Lastenrad kratzt gerade an den 10.000 Kilometern. Also wirklich paar 990 und ein paar Quetschte. Aber ja, mal solche genüsslichen Radtouren. Das wird hoffentlich im nächsten Jahr mehr werden. Da gab es jetzt dieses Jahr nicht so viele, aber eine war ganz, ganz, ganz besonders für mich und zwar mein erster Overnighter alleine. Habe ich dann so im Spätherbst gemacht. Das war dann auch noch Gott sei Dank einer von den nochmal sommerlich warmen Tagen. Von daher war das alles waren diese Voraussetzungen alle recht einfach, aber sich so das erste Mal in den dunklen Wald zu legen, das war cool und natürlich auch irgendwo ja so ein bisschen transformierend, aber auch einfach so lange wieder auf dem Rad zu sein und tatsächlich auch die Strecke muss ich mir auch auf die Schulter klopfen. Eine kleine Pfälzerwald-Divide-Tour sozusagen rausgesucht. Also die Nord-Süd-Achse bin ich durch den Pfälzerwald gefahren. Das war also ja 90%, also im Wald, sehr hoher Trail-Anteil, sowohl bergab als auch bergauf. Hat super viel Spaß gemacht. Ich habe es mit meinem Hardtail gemacht, was ich auch erst seit dem Jahr jetzt habe, meinem Stahl Hardtail mit Taschen und so weiter. Das hat super viel Spaß gemacht. Also cool. Für mich gerade irgendwie die reizvollste Form des Bikepackings, weil ich halt dann auch, ich kann Trails fahren, bin viel auf dem Rad, ich kann Trails fahren, ich habe das Naturerlebnis, kann unter freiem Himmel schlafen und dann ist das Ganze auch irgendwie sehr niedrigschwellig, so vom, klar, man kann es von zu Hause aus machen, ich bin ein bisschen Bahn gefahren vorher noch und zwar einfach ja, großartiges Adventure und hat voll gut funktioniert, auch dafür, dass das so das erste Mal war. Natürlich viele Learnings jetzt mitgenommen, aber ich bin nicht gefressen worden oder überfallen worden oder bin auch nachts nicht, oh Gott, ich bin nachts an irgendwelchen Abgründen noch entlang gelaufen, weil ich meine Schutzhütte nicht sofort gefunden habe, weil es ja doch irgendwie ziemlich dunkel ist im Wald, also selbst wenn man dann, ja, also sehr, sehr, also nochmal dunkler als wenn irgendwo noch Lichtverschmutzung ist. Ja, genau, das war erfolgreich, das war cool. Was hast du gemacht?
Auch viel, ich habe jetzt gerade versucht herauszufinden, wie viele Kilometer ich dieses Jahr gefahren bin, da ich nur mit meiner Apple Watch fahre. Das ist ein bisschen schwierig.
Du bist bestimmt mehr gefahren als ich.
Ich weiß echt nicht, ob das viel ist.
Also das habe ich gerade gar nicht gesagt.
Stadtsachen oder sowas, das zeichne ich jetzt nicht auf. Aber ich
diese
zeichne
Kilometer
die meisten
von
Rennrad- und Gravel-Sachen auf. 6.500, ist das viel?
Ja, Wahnsinn. Also das ist, ich finde schon, dass das viel ist und das ist, das sind ungefähr 2.000 Kilometer mehr als ich. Aber ja, ich habe also bestimmt.
Ja, du hast Kinder, ich nicht. Für jedes Kind 1.000 Kilometer abziehen. Ja. Aber für mich gab es nicht so diesen besonderen Ride. Ich war sehr enttäuscht von dem August, der war mir viel zu verregnet. Den hatte ich 2024 wunderbar in Erinnerung und wollte es genauso wieder machen. Das ist nicht passiert, fiel ins Wasser. Gesehen von meinem Wasserrohrbruch dieses Jahr, der sich bis zu dem heutigen Tage streckt. Ich habe noch immer, liebe Bayerische Versicherungskammer, ein Loch in meiner Wand in der Küche. Was ich so ein bisschen vermisst habe, war eben besondere Radreiseerlebnisse, so was du beschreibst. Ich war auf Mallorca, das war ganz toll, aber jetzt auch nicht gewaltig irgendwie lange Gravel-Tage gehabt dort, weil halt beruflich. Und das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, für 2026 wieder coole Reiseradelgeschichten zu machen. Sportlerin des Jahres allgemein übergreifend.
Finde ich eine tolle Kategorie, dass du die hier aufgenommen hast, weil irgendwie sind wir in unseren Catch-ups dann doch oft auch bei solchen Ereignissen gelandet. Soll ich sagen?
Ja, oh Gott. Ich frage mich, was kommt denn da jetzt? Ein großes Fragezeichen. Nee, das ist fast schon ein gestrecktes, schönes Ausrufezeichen.
Ja, also die Basketballnationalmannschaft hat nach dem WM-Titel dieses Jahr auch noch den EM-Titel.
Gegen wem?
Wegen des Physiotherapeuten Shoutout.
Matthias Schmidt aus München, der im Januar ganz groß feiert. Ich habe nämlich heute die Einladung bekommen. Schmitti, ich bin dabei.
Nee, es war natürlich.
Aber er feiert nicht den deutschen den Basketballtitel, sondern seinen Geburtstag, aber EM-Titel der deutschen Basketballer.
Ja, großer Teamerfolg mal wieder. Aber natürlich auch herausragende Einzelpersonen, die dieses Team da prägen. Und vielleicht hier noch eine kleine Anekdote. Mein Sohn hat zum Geburtstag das Kinderbuch von Dennis Schröder geschenkt bekommen. Was wirklich total herzerwärmend ist und wirklich, also er hat das in Zusammenarbeit mit einem Autor geschrieben, aber wenn man das liest, kann man sich ihn sehr gut vorstellen, wie er das alles erlebt hat und wie er das auch eigentlich in seinen Worten so formuliert. Also super, macht super viel Spaß, das vorzulesen und hat so ganz viel tolle Werte, die das irgendwie transportiert, wenn man es dem Kind vorliest. Und er ist halt schon Dennis Schröder-Fan, weil er das alles mitgeguckt hat und dann hat er dieses Buch bekommen und feiert es einfach nur. Großartig.
Haben wir ja auch schon
einen Buchtipp. Ja, stimmt. Ah, ist mir da gar nicht eingefallen. Aber ganz aktuell fand ich jetzt zum Beispiel auch sehr interessant, man hat es nur leider kaum mitbekommen, oder sehr beeindruckend, bemerkenswert, dass die Handballerinnen WM-Silber geholt haben. Aber es wurden halt auch irgendwie nur gefühlt das Finale im Fernsehen übertragen, was ist gleichzeitig wieder ein Riesenaufreger ist. Und vielleicht auch der Grund, warum es die nicht mitbekommen haben. Aber genau, und es ist jetzt nicht so, dass die deutschen Handballdamen schon immer so oben mitgespielt haben, wie das die Herren tun, sondern dass die überhaupt so weit gekommen sind. Die haben in einem Interview vor dem Spiel hat eine, ich weiß nicht, jemand aus dem Staff schon gesagt, dass irgendwie die ganze Party schon organisiert sei. So fand ich sehr cool und auch typisch Handball. Die Handballer und Handballerinnen, die feiern immer gerne.
Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit Sportlerinnen des Jahres, weil dieses Jahr nicht so die großen Events waren, ich nicht so viel geguckt habe, muss ich gestehen. Und dann ist mir wieder was eingefallen, was halt Ende des Jahres passiert ist und was irgendwie bestätigt, wie stark Frauen, die so grob in meiner Altersregion sind, doch noch sein können. Ich bin kein riesiger Lindsay Vonn-Fan, aber mit 41 noch die Abfahrt in St. Moritz zu gewinnen und so ein Comeback hinzulegen, holy moly, also das war schon gewaltig.
Ja, Wahnsinn, haben wir uns ja auch sehr gefreut.
Also, naja, und dann Emma am Tag darauf, die Abfahrt.
Meicher, ja.
Aber kommen wir zu deiner sportlichen Entdeckung 2025, auch privat.
Ja.
Soll ich anfangen? Oder
ja, aber fang du mal an. Ja, ich habe ja gerade angefangen.
Also für mich ist es ganz klar nicht Fliegenfischen. Das habe ich ausprobiert 2025 für eine Geschichte und es hat sich herausgestellt, nee, ist es nicht. Also ich war auch schon behindert, weil ich musste aufpassen, dass ich den Fotografen nicht mit der Rute oder also einfange mit dem Köder. Also da muss man wirklich gucken, dass man niemanden verletzt. Das hat mich sehr irritiert natürlich, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich ausgeworfen habe, 20, 30 Mal. Und dann habe ich es dem Angler übergeben und habe gesagt, zu mir ums Handgelenk weh, mach du doch mal. Und dann hat sofort einer angebissen. Und es war sehr frustrierend. Aber ich glaube tatsächlich für mich so sportliche Entdeckung, es klingt jetzt blöd, aber Pistenskifahren, das habe ich jetzt zum Saisonauftakt. Ich habe natürlich das Glück, das azyklisch zu machen mit leeren Pisten und ich habe es wieder so genossen. Ich bin da aufgewachsen und ich liebe es einfach. Ich bin sehr viel Touren gegangen die letzten Jahre. Und jetzt muss ich auch mal was sagen, weil ich es immer wieder höre, oh, Pistenfahren, gerade von Skitourengehern, ne, das macht man doch nicht, man fährt doch nicht Piste. Und ich finde das fast fatal, weil Pistenskifahren sollte so sehr zum Training eines Skitourengehers dazugehören wie das LVS-Training, weil Skitourengehen nicht nur aus dem Auf, sondern auch aus dem Ab besteht. Und also die Fahrlässigkeit, die ich da oft im Gelände sehe, wo dann die Leute sich irgendwie runterkämpfen und da riskierst du nicht nur deinen Kreuzband, sondern noch viel mehr und auch den Einsatz von anderen. Naja, also auf jeden Fall Pistenskifahren. Richtig Spaß gemacht.
Wie weit hast du es zu deiner ersten?
Ich bin ein Mensch auf Reisen. Also ich habe die Pistensaisoneröffnungen beruflich mitgemacht. Jeweils.
Okay, aber das hörte sich jetzt eben so an. Du fährst da halt mal eben
die Ecke. Also ich glaube, im Bayerischen ist das, also würde ich jetzt nicht den Skiauftakt aus in meiner Heimat im Allgäu, also würde ich da leben noch. Und Freunde machen das natürlich auch. Sobald da die ersten Flocken fallen, sind die unterwegs. Ich war tatsächlich in Sulden am Ortler zum Skiauftakt für eine Geschichte.
Im Sommer? Oder wann?
Nee, das war am 1. November. Zur Skisaisoneröffnung. Und da war ich wirklich, das war so, weil ich mag die Tiroler Gletscher nicht wirklich. Und auch den Andrang und auch dieses, ja, Schaulaufen. Und da waren wirklich nur Nationalmannschaften und ich, und die hatten ihren abgesteckten Bereich. Ich bin neben dran gefahren, es war komplett leer, es war Sonnenschein, es waren perfekte Bedingungen, ich hatte großen Spaß. Und dann war ich nochmal auf der Salzalm zu deren Saisonauftakt zum 1. November oder 5. November. Vollmond. Leere Pisten, traumhaft. Aber egal, wir sind ja ein Fahrrad-Podcast, springen wir zu. Oh, ganz allgemein gehalten.
Ich habe meine sportliche Entdeckung noch nicht kundgetan.
Ja, du hast noch eine sportliche Entdeckung.
Es gibt keine, weil...
Ach, du hast gar keine?
Tatsächlich, ja, also ich könnte dir jetzt sagen, was meine Ziele und Wünsche für das kommende Jahr sind, in sportlicher Hinsicht. Die gibt es nämlich schon, die Pläne.
Darts.
Einfach.
Alt werden.
Bewegung. Einmal die Woche joggen, eine alternative Sportart noch und auch einmal die Woche nicht Lastenrad, sondern irgendein anderes Fahrrad bewegen. Das sind so die Pläne. Aber ich hatte trotzdem eine Entdeckung, jetzt ganz kürzlich. Und zwar waren wir Lasertag spielen, unter anderem. Wir waren, ja, und das ist ja der Wahnsinn, wie anstrengend das ist. Das ist unfassbar. Ja, also wenn ich das dann einmal so packt und irgendwie packt das einen ziemlich schnell, also es ist auch so ein bisschen absurd, ne? Also man ist dann plötzlich total im Ballermodus und dann in der Hocke und robbend über den Boden und Wahnsinn. Mir hat danach alles wehgetan. Gut, wir sind danach auch noch Kartfahren gewesen und in der Trampolinhalle wahrscheinlich.
Hast du das mit den Kindern gemacht oder war das mit Erwachsenen?
Das macht man mit Erwachsenen. Das macht man.
War das die MTV News? Ich habe es mir fast gedacht.
Ja, Reaktionsklassenfahrt.
Da war ich übrigens nicht eingeladen, aber das nur so nebenbei.
Schade, ich hätte dich gerne ein paar Mal abgeschossen beim Lasertag.
Ja, da hätte ich wahrscheinlich gerade irgendwie irgendeine Verletzung vorgetäuscht. Da wäre ich, glaube ich, nicht dabei. Das kann ich nicht. Ich würde nur die Menschen aufheben und verarzten. Ich würde mich die ganze Zeit vor Menschen werfen. Ach Gott, ganz schrecklich. Ich bin nicht gemacht für diese Welt. Trotzdem springen wir, also ich hoffe, das war eine einmalige Geschichte und ist nicht dein großes Ziel 2026.
Nee, dafür war es mir zu anstrengend.
Ja, genau deshalb. Eine berühmte Person, die du vermissen wirst, weil sie verstorben ist oder weil sie sich aus ihrem Bereich verabschiedet, zurückgezogen hat. Bitte keine Politiker, aber sonst breit.
Thomas Gottschalk ist es nicht. Mir ist da nicht wirklich was eingefallen. Also nur solche, wo ich, also nur solche.
Nur solche sind
wo ich mir so denke, ja, schade.
Ich habe internationaler gedacht und also wer tatsächlich an seinen vielen Zigaretten gestorben ist und ich bin ein ganz, ganz großer Twin Peaks-Fan. Ich habe da wirklich ganz krasse Erinnerungen an diese Twin Peaks-Serien.
Mhm.
Also David Lynch ist gestorben, der verrückte Kerl, dann der Papst. Hat mich jetzt nicht so berührt, aber trotzdem ist auch so ein Ereignis. Es war Papstwahl. Hat man vielleicht schon vergessen, ob der ganzen amerikanischen, US-amerikanischen Ereignisse. Und was uns in der süddeutschen Bubble, beziehungsweise auch in dieser Outdoor-Bubble, in der ich mich ja auch ein wenig bewege, natürlich beschäftigt hat, war der Tod von Laura Dahlmeier. Das war sehr tragisch. Sehr, sehr tragisch.
Jo, das war heftig, weil wie sich das zugetragen hat, war ja auch irgendwie, man hatte ja davon erfahren und zu dem Zeitpunkt, wo noch nicht klar war, ob sie noch lebt, so ungefähr war es, ne? Oder zumindest hat sich das für mich so, so zugetragen. Ich habe das halt gelesen und dann.
Ja, in diesem Bereich sehr viele Diskussionen und da möchten wir jetzt nicht drauf eingehen. Der nächste Bereich ist so auf diesen persönlichen Rahmen, also nicht, wir werden nicht zu persönlich, aber doch so ein bisschen. Was war für dich ein einprägsam absurdes Ereignis dieses Jahr? Für dich privat?
Ich glaube, du bist wieder dran, Sis.
Also was mich sehr überrascht hat an mir selbst, ist, dass ich wieder anglophil geworden bin. Und ich höre britische Podcasts rauf und runter und ich binge BBC-Serien. VPN, BBC-Serien, das ist mein Ding dieses Jahr. Ganz schlimm. Absurd. Bei dir?
Ein prägsames, absurdes Ereignis ist mir jetzt leider nicht eingefallen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass viele absurde Dinge passieren täglich, sowohl in den Nachrichten als auch wenn man hier so einen Fünfjährigen und eine Einjährige rumlaufen hat, passieren lustige Sachen jeden Tag oder denkwürdige.
Vielleicht springen wir mal zu den letzten drei Fragen. Denn dies sind so ein paar Tipps. Welches Buch sollen wir jetzt so über die Zeit, die wir noch haben, bis es im Januar so richtig wieder losgeht, welches Buch sollen wir lesen, welchen Film schauen und was ausprobieren?
Ausprobieren sollte man jetzt in dieser Zeit auf jeden Fall mal mit dem Fahrrad eine Fahrradtour zu machen, die kein Ziel hat. Also einfach mal so durch die Gegend fahren, rumfahren. Einfach mal wieder diese maximale Freiheit genießen, die einem das Fahrrad ja, seit man gelernt hat, ohne Stützräder zu fahren, einfach besorgt. Ist so mein, das möchte ich machen. Aber ich glaube auch, dass es hier auch reinpasst. Dass das, also weil das sind wir auch einfach nicht gewohnt, so, ne? Gerade wir, die wie viel pendeln, ja, da gibt es immer ein Ziel und immer einen Zweck hinter der Fahrt. Und wenn man jetzt Touren plant, Bikepacking-Touren oder Mountainbike-Touren oder Gravel-Ausfahrten oder so, dann ist das auch immer minutiös geplant meistens. Aber einfach mal so rumfahren kann, glaube ich, kann sehr entschleunigen. Und das ist ja das, was wir hier gerade so, oder was man jetzt momentan suchen kann.
Welchen Film schauen? Ich bin nicht entschleunigt, man merkt.
Ja, die wenigsten sind es, ne? Das, aber naja.
Welchen Film schauen?
Filme und Serien habe ich kaum okay. Welche geguckt. Also zumindest keine, die ich jetzt empfehlen könnte, ja. Ich gucke nur noch so viel gut Kram, weil ich abends ansonsten nicht einschlafen kann. Ich dann
ja, ich
kann es.
Das kann ich empfehlen. Aber hast du noch ein Buch vielleicht? Buchtipp?
Ich habe das Kinderbuch von
ja,
Dennis
stimmt,
Schröder
Dennis.
Eben gehabt. Mhm. Ich habe eine Podcast-Empfehlung tatsächlich. Aha. Also das ist das, was ich immer noch irgendwie reinkriege zum Einschlafen oder zum Wäscheaufhängen oder wie auch immer, Podcast hören. Und da höre ich momentan sehr gerne Outside is Magic. Das ist ein Podcast, der sich jetzt muss ich es kurz gedanklich übersetzen. Ich bin leider nicht so anglophil wie du. Intersection between design and the outdoors. da geht es darum. Also Interviewgäste aus der Outdoor-Branche, aus den kreativen Bereichen. Und das ist total cool und es ist total lustig. Die merken immer irgendwann am Ende, dass sie dass sie eigentlich schon immer ADHS hatten oder haben, die Interviewgäste und der Interviewer. Und ich fühle mich da immer ganz, ganz gut abgeholt. Das sind auch natürlich jetzt als nicht mehr so die jüngsten Leute.
Also alte Menschen mit ADHS, die es nach draußen treibt, um sich zu entschleunigen. Spannend.
Die das aber eigentlich gar nicht machen können und deswegen Magic. Deswegen als ihren Job wenigstens machen, ja, okay. Weil sie sonst das gar nicht mehr, ja.
Also ich habe Buchtipp Verena Rosbacher, Mon Chéri und unsere demolierten Seelen. Super Buch. Tolles Buch, tolle Autorin, ursprünglich aus Vorarlberg, jetzt in Berlin lebend, super Humor. Liest es, vor allem wenn ihr eine Frau meines Alters seid. Serientipp, wie gesagt, BBC. Wer braucht Netflix, wenn es BBC gibt? Verstehe ich überhaupt nicht. Ich könnte nur BBC schauen die ganze Zeit. Ludwig, super Serie. Sehr skurril, spannend, witzig, richtig gut. Und mein Tipp, was man ausprobieren sollte, man sollte jemanden kontaktieren und wieder treffen, den man schon lange nicht mehr gesehen hat. Und vielleicht auch mag.
Ja, das finde ich gut. Und da fällt mir tatsächlich noch ein Serientipp ein. Also einen, den ich jetzt hier nennen kann, ohne dass er völlig peinlich ist für mich. Obwohl er auch aus den öffentlich-rechtlichen Mediatheken ist. So wie alles, was ich hier gucke. Und zwar die Serie Chabos. Warum sie Chabos heißt, weiß ich nicht, denn das ist für mich eigentlich ein Begriff, jetzt weiß ich nicht, aus den 2000ern oder, aus den, eben nicht aus den 2000ern. Da geht es, das ist eine Coming-of-Age-Serie oder eigentlich ist es eher so ein Rückblick von einem Mit-30er, der wird zum 20-jährigen Klassentreffen eingeladen und möchte daraufhin ein paar Dinge aufarbeiten aus seiner Jugend in den 2000ern. Also das ist so exakt, wenn du mal wissen möchtest, wie ich aufgewachsen bin. Das spielt auch noch im Ruhrgebiet.
Also wer in Laurens Leben eintauchen möchte, noch mehr, guckt, der sollte Chabo anschauen.
Die Serie Chabos.
Öffentlich-rechtlichen. Sehr schön.
Nicht
cool, also ich schaue am liebsten öffentlich-rechtlich. Ich weiß nicht, wo man
ich
sonst...
Auch.
Also vielleicht ganz kurz, dein Ratgeschenk-Weihnachtstipp.
Mein Ratgeschenk-Weihnachtstipp.
Ich fange an, Licht. Ich möchte, dass ihr allen in eurem Umfeld Fahrradlichter schenkt. Also ich meine, Weihnacht ist ja jetzt auch schon vorbei, das ist ein Schmarrn, aber nehmt das Geld, was ihr zu Weihnachten bekommen habt und schenkt damit allen Menschen um euch herum Fahrradlichter. Weil wenn die dann schon Fahrradlichter haben, dann verschenken sie es weiter an Menschen, die noch keine Fahrradlichter haben. Und irgendwann sind diese 80% der Menschen, die ohne Fahrradlicht rumfahren, auch mal mit Fahrradlichtern bestückt. Das ist echt gefährlich, Kids.
Sehr guter Wunsch, sehr guter Tipp, meine ich. Ich mag das Radsportlegendenquartett sehr. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh. Ich weiß auch leider gar nicht, von wem es ist.
Cool, gibt's da Frauen dabei?
Ja, okay, scheiße.
Gut. Schon durch. Deine Hoffnung für 2026?
Meine Hoffnung. Frieden auf Erden.
Ja, das habe ich auch. Frieden für die Menschheit. Und dann habe ich noch, dass ich wieder mehr auf dem MTB sitze.
Ja, das möchte ich auch. Also auf dem MTB zum Bergabfahren. Mal wieder ein bisschen wild. Ich nicht mehr nur so Touren durch die Landschaft. Ja, das möchte ich auch. Genau.
Am liebsten am Kronplatz.
Ja.
Aber das nur so nicht. Es muss nicht so spezifisch sein. Ich möchte einfach mehr auf dem MTB sitzen.
Ja, aber da können wir uns gerne verabreden am Kronplatz.
Ach so.
Da bin ich nämlich auch noch nicht gefahren.
Hervorragend. Das wäre doch mal was.
Und ich habe es tatsächlich geschafft im Herbst oder jetzt Spätherbst, eigentlich fast eng im Anfang November habe ich mein Mountainbike verkauft, mein Fully. War natürlich ein bisschen Schmerzgrenze, aber ich habe es geschafft. Es ist weg und ich kann jetzt wieder investieren in ein neues Fully und dann können wir gerne da.
Also meins schredden. Ist jetzt, glaube ich, auch schon 7 Jahre alt, also 7, 8, 9 Jahre.
Ja.
Aber das hält schon noch so wenig, wie ich
fahre. Das finde ich sehr gut, ja, stimmt.
Ich bin ja nicht so.
Das habe ich mir auch immer gesagt, komm, du fährst nicht so viel. Aber ich wollte das jetzt irgendwie. Und außerdem, werde mir mein Fahrrad ein Mountainbike kaufen, was wirklich dann sehr lange bei mir bleiben wird. Das,
Right, this is it von 20. Und Ja, 3 Jahre Catch-up. Downs, es war mir ein großes Pläsier. Ich habe schon ein kleines Tränchen im Auge.
Ja.
Dieses regelmäßige Catch-Uppen. Wie gesagt, vielleicht schaust du hier und da mal wieder vorbei im Pod oder wir machen das einmal zum Ende des Jahres und gucken so, wie es uns geht und wie es uns gehen wird im kommenden Jahr mit was. Und
das fände ich großartig, diese Tradition des Jahresrückblicks und vielleicht zu besonderen Anlässen auch so nochmal, ja.
Hm. Liebe Zuhörenden, von uns beiden ein Kniefall mit gefalteter Dankeshand. Man kann ruhig mal pathetisch werden, gerade so in dieser Zwischenjahreszeit. Hey, euch wirklich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Happy 2026 und nehmt fleißig das Rad. Adieu.
Macht's gut.